Wir haben in der letzten Stunde Jesaja 6 betrachtet, die Berufung. Und wir wollen heute zurückschlagen, das fünfte Kapitel, Jesaja Kapitel 5. Wir haben davon geredet, wie der Jesaja Gott kennenlernen musste, wie Gott ist, was Gott ist und was Gott will, damit er seinen Dienst recht ausführen kann. Und jetzt lesen wir Jesaja Kapitel 5. Wohlan, ich will meinem Lieben singen ein Lied meines Geliebten von seinem Weinberge. Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fetten Ort. Und er hat ihn verzäunt und mit Steinhaufen verwahrt und edle Reben hineingesenkt. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter darein und wartete, dass er Trauben brächte. Aber er brachte Herlinge. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberge. Was sollte man doch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe, an ihm? Warum hat er den Herlinge gebracht, da ich wartete, dass er Trauben brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich meinem Weinberg tun will. Seine Wand soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und sein Zaun soll zerrissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht geschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaut Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung. Daran er Lust hatte, er wartete auf Recht, siehe, so ist Schinderei. Auf Gerechtigkeit, siehe, so ist's Klage. Weh denen, die ein Haus an das andere ziehen und einen Acker zum anderen bringen, bis dass kein Raum mehr da sei, dass sie allein das Land besitzen. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaut. Was gilt's, wo nicht die vielen Häuser sollen wüst werden und die großen und feinen öde stehen? Denn 10 Acker Weinberg sollen nur einen Eimer geben. Und ein Malter Samen soll nur einen Scheffel geben. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleißigen, und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt, und haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, und sehen nicht auf das Werk des Herrn, und schauen nicht auf das Geschäft seiner Hände. Darum wird mein Volk müssen weggeführt werden, unversehens, und werden seine Herrlichen Hunger leiden und sein Pöbel Durst leiden. Daher hat die Hölle den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan, ohne Maß, dass hinunterfahren beide, ihre Herrlichen und der Pöbel, ihre Reichen und Fröhlichen, dass jedermann sich bücken müsse, und jedermann gedemütigt werde und die Augen der Hoffärtigen gedemütigt werden. Aber der Herr Zebaut erhöht werde im Reich, im Recht und Gott der Heilige geheiligt werde in Gerechtigkeit. Da werden dann die Lämmer sich weiden an jener Stadt und Fremdlinge werden sich nähren in den Wüstungen der Fetten. Weh denen, die am Unrecht ziehen und stricken der Lüge und an der Sünde mit Wagenseilen und sprechen, lass eilend und bald kommen sein Werk, das wir sehen, lass herfahren und kommen den Anschlag des Heiligen in Israel, dass wir's inne werden. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. Weh denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. Weh denen, die Heiden sind, die Helden sind, Wein zu saufen und Krieger in Fällerei, die der Gottlosen, die den Gottlosen gerecht sprechen, um Geschenke willen und das Recht der Gerechten von ihnen wenden. Einmal bis hierher. Ich habe diese Stunde überschrieben, ein Liebeslied, ein Enttäuschungslied. Ein Liebeslied, ein Enttäuschungslied. Ein Gemeindelied. Ein Volkslied. Ein Weinlied. Ein Gemeindeglied wurde von dem Verkündiger Spörzen, dem Evangelisten Spörzen, der ein Erweckungsprediger war, wurde gefragt, dieses Gemeindeglied, hören Sie Spörzen öfters? Antwort, ja, immer seit 25 Jahren höre ich Spurgeon. Dann müssen Sie ein guter Mensch sein, sagt der Frager dem Gemeindeglied. Wenn Sie 25 Jahre diese gute Botschaft gehört haben, dann müssen Sie ein guter Mensch sein. Gott lässt durch den Propheten Jesaja sagen, wie Gott das Volk lieb hat, wie er an seinem Volk enttäuscht wird. Ein Liebeslied und ein Enttäuschungslied. Dieses Lied soll das Volk Gottes herumholen. Gott will nicht fromme Gefühle wecken, sondern er will zur Buße führen, nicht fromme Gefühle. Der Weinberg ist Israel. Der Weinberg ist die Gemeinde Jesu. Und der Weinberg ist unser persönliches Leben. So müssen wir also in dieser Stunde es sehen, wenn wir das Evangelium schon Jahre hören und uns nicht gebessert haben, dann gleichen auch wir dem Weinberg in unserem Text. Jesus hat dieses Bild aufgenommen. Und nun sehen wir das Neue Testament im Licht des Alten Bundes. Und da schlagen wir auf Markus 12, Vers 1 und 2. Markus 12, 1 und 2. So. Da sehen wir, Jesus nimmt genau diesen Text aus dem Jesaja Oder schlagen wir auf Lukas 13? Vers 6 bis 9, Lukas 13.
Da kannte ihnen dann noch folgendes Gleichnis. Jemand hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg gesehen und er kam und suchte Frucht an ihm, fand jedoch keine. Da sagte er zu dem Weinberg noch: Siehe, du kommst nun schon 3 Jahre her und suche Frucht an diesem Feigenbaum. Finde jedoch keinen, haue ihn ab, Wurzel soll er noch den Platz wegnehmen. Da antwortete ihm jener: Herr, lass ihn noch dieses Jahr sehen, ich will noch einmal das Land um ihn herum graben und ihn finden. Vielleicht soll er schließlich doch noch gut. Andernfalls lass ihn nicht umhauen.
So, hier haben wir also auch wieder das, den Text eigentlich aus dem Jesaja. Jesus war zu Hause in den Propheten. Wir haben ja darüber geredet, dass auch der Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir den Grund der Apostel und Propheten haben, den Glaubensgrund. Und wenn wir die Propheten weglassen, dann fehlt ja bei unserem Glaubensgrund ein wichtiges Stück. Das hat mich bewogen, einmal einen Propheten zu nehmen und zu betrachten. Während eines Weinlesefestes hob eines Tags der Prophet an mit seinem Lied. So berichtet uns Hermann Koch in seiner Beschreibung des Jesaja. Das Buch liegt auf, oben auf dem Büchertisch. Und das schildert Hermann Koch dieses Weinlesefest. Es gehört zur Größe göttlicher Offenbarung, dass sie in ihrem Reden an Gleichnissen und Bildern ihre Gedanken deutlich machen. Bilder aus dem menschlichen Alltag. Also ein Weinlesefest, eine fröhliche Gesellschaft ist beieinander. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird getanzt, es wird geboten. Die Musik beschwingt sie, diese Menschen. Der Nächste ist an der Reihe. Er wird beklatscht, als er anfängt. Singen möchte ich, fängt er an. Meinem Freund ein Lied vom Weinberg. Ja, es passt gut auf ein Weinlesefest. Doch was sind das für Worte? Die Zuhörer können es kaum fassen. Der Text des Liedes wird anders. Sie werden aufgefordert, sich ein Urteil zu bilden. Was der Weinbergbesitzer noch tun soll, da wird still auf dem Fest. Da wird nicht mehr geklatscht. Jeder spürt an diesem Lied, an diesem Weinleselied, spürt, ich bin ja gemeint. Ich kann ja dieser Aufforderung gar nicht ausweichen. Ein Weinberg, mit dem der Besitzer nichts mehr an. Immer bitterer, immer galliger werden die Worte des Liedes. Und da erkennt jeder, hier geht es nicht um ein Urteil, sondern ich selbst bin gemeint. Ich bin der Weinberg. Und Gott sucht bei mir seine Frucht. Aus dem Liebeslied wird ein Enttäuschungslied. Der liebevolle Besitzer kündigt an. Er wird jetzt die Pflege des Weinbergs einstellen, die Mauern niederreißen, alles wieder zur Öde und Wüste werden lassen. Der Verlauf des Liedes macht aber deutlich, die Anklage des Weinbergbesitzers wird die Anklage Gottes. Für die Güte und für den Ernst Gottes, für die Liebe Gottes und für das Zornigsein Gottes. Gott kann zornig sein. Das sagen uns die Propheten ganz deutlich. Der Weinberg Gottes, das Volk Israel, auch Jesus geht den Weg durch Galiläa, und da begegnen ihm Boten. Und die berichten ihm, Pilatus hat ein Blutbad angerichtet unter den Männern von Galiläa, die ganz unschuldig sind. Mit ernstem Gesicht schaut Jesus rein und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle also in beiden Texten wird berichtet, der Besitzer steht und sucht Frucht und findet sie nicht, keine Frucht. Das ist also der Anlass, was der Prophet ausrichtet. Diese Bilder konnten von Israel nicht missverstanden werden. Sie haben es gut verstanden und kapiert. Lasst mich über drei Hauptgedanken reden. Erstens die Klage des Herrn. Oder Anklage. Zweitens der Entschluss des Herrn. Und das dritte, die letzte Gnadenfrist. Zuerst die Klage des Herrn. Unser Text beginnt, wie gesagt, wie ein Liebeslied und endet mit einer bitteren Klage. In der Tat, Gott hat sein Volk geliebt, erwählt, sein Herz steht in Flammen für sein Volk, für den Weinberg Israel. Er ist verliebt in seinen Weinberg. Er ließ sich viel, viel kosten. Ein fetter Ort, ein guter Boden, frisches Wasser, aus Ägyptenland ausgeführt. Ich habe euch Mose gegeben, der euch so gefördert hat. Ich habe euch Gebote gegeben, die euer Leben geordnet haben. Innerlich fördernde Dinge geschenkt, herrliche Gottestaten getan. Ich habe einen Schutzzaun um euch gelegt. Ich habe euch eingeschlossen in meine Macht zu eurer Geborgenheit, dass ihr könnt geborgen sein in meinen Armen und einen Wachturm gebaut und Wächter bestellt. Ich habe euch Propheten gegeben und ihr habt sie getötet. Ich habe Johannes den Täufer gesandt und ihr habt ihn verachtet. Wo ist denn eure Frucht? Gottes Sohn hat unter euch gezeltet 3 Jahre. Wo ist eure Frucht? Vers 4. Was soll ich denn noch mehr tun an meinem Weinberg? Sage doch selber. Ihr Männer von Jerusalem und Judäa, sage doch selber, was kann man noch mehr tun? Was habe ich denn unterlassen? Was habe ich denn falsch gemacht, dass ihr Herlinge Glauben bringt. Herlinge sind ganz kleine grüne Bärlein, saure. Freunde, so steht Gott vor unser Volk. Gestattet es mir einmal, aufzuzählen, ist lügenhaft, was ich aufzähle. Ich habe euch Martin Luther gegeben. Ich habe euch die Bibel geschenkt. Ihr verachtet sie. Ihr kritisiert an ihr herum. Was habt ihr für Frucht? Ich habe euch Männer gegeben im deutschen Volk mit wunderbaren Geistesgaben. Was habt ihr mit ihnen gemacht? Ihr habt euch nicht bekehrt. Ich habe euch heimgesucht mit Kriegsleid und mit Not. Und noch einmal habe ich euch Gnadenzeit zur Selbstbesinnung gegeben. Wo ist denn die Frucht? Ihr kennt uneingeschränkt und unbehelligt eures Glaubenslebens seit Jahrzehnten. Ihr werdet nicht verfolgt. Ihr werdet nicht gehindert. In gar keiner Weise. Ich, der Herr, bin ausgegangen Jahre und Jahrhunderte. Was muss ich noch mehr tun an meinem deutschen Volk? Sage selbst, was habe ich unterlassen, das ich nicht getan habe an euch für euer Geistesleben? Ich ziehe jetzt den Kreis noch enger. So steht Gott auch vor deinem Leben. Vor meinem Leben. Ich habe dir ein frommes Elternhaus gegeben, wo ist die Frucht? Ich habe dich von Kind auf zu mir gezogen, durch Unterricht, durch Konfirmation dich aufgefordert. Ich habe dir Gesundheit geschenkt, dich oft und viel bewahrt, wo ist denn der Dank? Ich habe dich Jahre und Jahrzehnte in Geduld getragen. Was hast du für Frucht? Vielleicht werden deine Kinder sagen, unser Vater hat Tag und Nacht für uns gearbeitet. Unsere Mutter hat uns treu versorgt. Aber eins haben sie nicht, sie haben uns nicht beten gelernt. Was haben sie nicht? Was für Frucht? Herlinge. Keine Frucht. Ich habe dich geführt, Jahre geführt. Und du hast gespürt, wie ich dich lieb habe. Und du hast noch kein Ja gesagt zu deiner Führung. Es gibt Christen, die sagen nicht Ja zu ihrer Führung. Die wollen immer anders sein, immer anders sein. Vergleichen sich immer mit anderen, ja die anderen und ich. Und mir geht's drauf hinaus und sehen nicht die treue Führung ihres Gottes. Wo ist da die Frucht? Jesus sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe gelesen, dass eine Dame ausgefahren ist mit ihrem Kind in einer Kutsche mit zwei Pferden. Dann sind die Pferde scheu geworden und sind abgehauen. wie dieser elenden Kutsche und das Kind drin. Da ist ein Arbeiter am Wegrand. Der sieht die Situation, die rasenden Pferde. Da steht er mitten in den Fahrweg und reißt am Ziegel des Pferdes. Er wird niedergetreten, aber die Pferde stehen. Die Dame ist gerettet, das Kind ist gerettet. Der Mann ist schwer verletzt. Und immer wenn der Verletzte zu sich selber kommt, fragt er, kommt sie denn nicht? Kommt denn die Dame nicht? Nein, die Dame kam nicht. Die war froh, dass sie davon gekommen ist. Mehr hat sie nicht gedacht. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wie oft wird der Herr an deinem Leben stehen und sagen, kommt denn der Mann nicht? Kommt denn die Frau nicht, dass sie mir dankt? Was sind denn unsere Eindrücke, die wir haben? Herrlinge, nicht Trauben. Was sind unsere frommen Gefühle? Herrlinge und nicht Trauben. Was sind denn deine guten Vorsätze? Deine Versprechen sind doch Herrlinge statt Danksagung, Genusssucht und Ischhaft. Statt Vertrauen, eigene Weisheit. So sagt der Prophet, eure eigene Weisheit, die ist euch im Weg. Wir Menschen sind geneigt zu meinen, wir seien von Gott besonders begünstigt, mit uns ist der liebe Gott zufrieden. Also mit mir ist der liebe Gott zufrieden. Und sie merken nicht, dass unsere Früchte nur sauer sind, ungenießbar, auch für die anderen Herrlinge. Das ist die Klage des Weinbergbesitzers. Nun kommen wir zu dem harten Entschluss. Das ist das Zweite. Immer noch steht der Besitzer enttäuscht und ganz traurig im Weinberg mit hartem Entschluss. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich meinem Weinberg tun will. Wegreißen, verwüsten, zertreten, hau ihn ab, was hindert er das Land? Wir haben Beispiele in der Heiligen Schrift. Ich denke da an den prächtigen König Israel. Den ersten König Israels, den König Saul, bestätigt von Gott, gesalbt, begabt und verworfen. Die Gnade verschafft, Untreue, Ungehorsam. Wegreißen, verwüsten, abhauen. Oder darf ich an jenen Jünger erinnern, der die suchende Liebe Jesu mit Füßen getreten hat? Apostelgeschichte 1, Vers 20. Apostelgeschichte 1, Vers 20. Thank you. so sein Bistum empfange ein anderer. Judas. Es ist wahr. Freunde, die Gnade hat Grenzen und Zeit. Lass die nicht verschwinden und bleib nicht dahinter. Fliehe in Jesu geöffnete Zeit. Die Heilige Schrift lehrt uns auf Schritt und Tritt, man kann verloren gehen. Freunde, das kann man. An Israel sehen wir das am besten. Einst der Weinberg Gottes, die Domäne seiner Gnade und Wahrheit, die Domäne seines Regiments, seines Schutzes. Und dieses Israel hat alles verloren, war 2 Jahrtausende aus der Reihe der Nationen gestrichen, wurde ein Tummelplatz aller Völker. Freunde, machen wir doch einmal die Augen auf. Niemand, der dieses Kapitel liest, kann sich des Eindrucks verschließen, dass dieses Kapitel unserer Zeit den Spiegel vorhält. Das kann doch Gott auch mit uns. Auch in einem Menschenleben kann Gott seinen Schutz und Segenskraft entziehen, sodass das Menschenherz ein Tummelplatz wilder Leidenschaften wird. Es gibt auch eine falsche Frucht. Wir lesen 6erlei Wehe in unserem Abschnitt. Nehmen wir es uns einmal vor, Vers 8 und folgende Verse. 6-faches Wehe. Wie gegenwartsnah ist uns doch des Propheten Schilderung von jenem Verhalten, das die 6 Gerichtswehen aussprechen lässt. A. Das erste Wehe galt den Habsichtigen. Vers 8. Weh denen, die Haus zu Haus fügen, Feld zu Feld rücken. Habsichtig. Kann nie Frucht. Es geht hier um die Geistesfrucht. Dadurch kein Geistplatz, kein Heiliger Geist bei einem Habsichtigen. Ich habe arme Leute getroffen, die habsichtig sind. Ich habe reiche Leute getroffen, die auch habsichtig sind. B. Zweite Weg, Genusssucht, Vers 12. Fällerei, Stammtischfreuden. Habe ich deshalb so viel Liebe euch zuteil werden lassen, damit ihr alles für euch verbraucht? Sie sehen nicht auf das Werk des Herrn. Alles für mich. Ich verbrauche alles für mich. Ich schaffe bloß für mich. Und sehen nicht auf das Werk des Herrn. Und das sagt uns das Wort Gottes. Ist außerdem nur etwas da, außer dir. Und außer deinem Besitz ist auch noch was da, nämlich das Werk des Herrn. Ich möchte in dieser Stunde unsere Augen lenken auf das Werk des Herrn. Was tust du denn für der Heiland? Gar nichts. Sie sehen nicht auf das Werk des Herrn. Ich habe das unterstrichen im 12. Vers. Sie haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen, Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf die Geschäfte von Gottes Händen. Folge: Die Hölle hat ihren Schlund aufgesperrt. Diesen Menschen ist die Welt nur ein Gast- und Wollusthaus. Nicht mehr. Seht, das dritte Weh ist die Verhöhnung der Drohungen Gottes. Vers 18 und 19. Sie haben kein Ohr mehr für eine ernste Verkündigung. Kein Ohr mehr. Keine Ehrfurcht mehr vor Gott, dem Heiligen. Man sagt heute frech, an euren Gott glaube ich nicht. Ich glaube an Gott. Aber an euren Gott glaubt jeder. Weil er biblisch ist. Das ist keine Schlägerei. Sondern da geht es um die Ehrfurcht. Ehrfurcht auch vor den Gottesdiensten. Ehrfurcht auch vor dem Gotteshaus und Abendmahl. Mich hat es schon oft gestört in letzter Zeit, wie schlampig, dass manche Menschen schlampig gekleidet in Gottesdienst kommen und zum Abendmahl. In den Jeans mit Flickblätz drauf. Unsere Väter haben die besten Kleider für die Gottesdienste angezogen. Die besten. Und zum Abendmahl. Keine Ehrfurcht. So wie es äußerlich aussieht, so sieht es innerlich aus. Menschen, die in der Sünde beharren, sind fähig, auch das Tiefste und Heiligste in ihren Spott einzubeziehen. Bis zu den homosexuellen Ehen, auch unter Pfarrern. Merken wir, es geht weiter. Es ist bloß Abtreibung. Es geht weiter, viel weiter. Viertes Weh. Völlige Verdrehung der göttlichen Wahrheiten. Menschen, an die der Herr so viel gewendet hat, und die abfallen. Wir wollen aufschlagen, Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Hebräerbrief kommt ganz hinten. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Wo sie abfallen, wiederum zu erneuern. Alle diese Menschen, die einmal geschmeckt haben und erlebt haben, die ganze Kraft und Herrlichkeit Gottes, wo die abfallen, wiederum zu erneuern, ist unmöglich. Sie drehen alles, wie sie meinen. Alles. Der Satan hat in seinem Gefolge Helfer mit glänzender Begabung. Der Teufel hat Menschen mit Scharfsinn, die mit Scharfsinn die Wahrheit verdrehen. Menschen, die uns sagen, einmal ist kein Mal Mensch, probieren darf man alles. Und so gesetzlich darf man nicht sein. Und die Zeiten ändern sich. Mit dem kann man unserer Zeit nicht mehr kommen. Und mit Scharfsinn. Die Theologin Ilga Sorge formuliert die 10 Gebote neu unter der Überschrift Erlaubnis. Da schreibt sie über das 6. Gebot. Du darfst Ehe brechen. Du kannst ja nicht anders. Wenn du einen Mann anziehst, seiner zu begehren, hast du die Ehe schon gebrochen. Also kannst du gar nicht anders. Natürlich darfst du auch treu sein. Die Erklärung des 6. Gebotes mit Scharfsinn. Das 1. Gebot, ich bin die Weisheit und die Kraft, in allem und neben mir sitzt Gott, der Menschensohn. So erklärt sie das 1. Gebot. So wird der Mensch sinnlos und Kinder der ewigen Lebenskraft. Vers 20 in unserem Text. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Die sind's, die verdreht, grad andersrum. Gerade andersrum. Merke dir, wie wichtig es ist, dass wir geschärften Verstand haben. Dass wir hier nicht zum Opfer fallen. Geschärft durch das Wort Gottes. Oh, wir brauchen das Wort Gottes so nötig. Fünftes Wehe. Damit Hand in Hand geht das Vertrauen auf eigene Weisheit in Vers 21. Statt der Furcht vor Gott, statt der Furcht des Herrn, eigene Weisheit. Ihm Meuhalt und nach meiner Meinung und. Da fragt man nicht, was ist die Meinung Gottes? Komm doch nicht da, was ich meine. Und wie ich mir's vorstelle. Sondern wie meint er? Und dann das 6. noch, die Bestechlichkeit statt Gerechtigkeit. Man verschweigt alles lautloser Abfall. Auch die Sünden kann Helden machen. Und zwar Helden im Wein trinken. Ergreifend ist daher das Zerstörungsbild. Der Gerechte litt unter herrschender Ungerechtigkeit. denke an eine Begegnung mit einem Mann, der in seiner Jugendzeit in die Nachfolge Jesu getreten ist. Der hatte den Denkspruch: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Und dann hat er sich geärgert an den Frommen, wenn die Fehler gemacht haben. Und dann ist er gepackt worden vom Reichswerder. Dann hat er seinen Denkspruch weggelegt: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Nein, sagt er. Reich werden will ich. Und dann habe ich ihn getroffen in seinem Alter. Dann sagt er: Weißt du, mein Herz ist wie stolzeriert. Wie ein Stein. Ich empfinde gar nichts mehr. Ich finde keinen Trost mehr. Ich habe auch keinen Frieden. Ich habe ihn einige Mal besucht, bevor er gestorben ist. Kam nichts mehr an. Da ist es mir erschütternd zum Bewusstsein gekommen. Es gibt eine Nacht, wo man nicht mehr kann. Dem habe ich keine Bibelsprüche sagen, einen nach dem anderen. Er vernahm es nicht. Er hat nur eins gesagt: Mein Herz ist wie Stein. Frucht. Er sucht Frucht, was für Frucht? Er sucht Frucht der Buße. Hier in unserem Text, da sehen wir, wie wichtig die Buße ist. Im Neuen Testament, bei dem Gegenstück zu unserem Text hier, im Lukas-Evangelium, finden wir noch einen wundervollen Zug. Und damit komme ich zum dritten. Ich möchte so nicht abschließen. Die Fürsprache des Weingärtners. Mein dritter Abschnitt. Die letzte Gnadenfrist. Lass ihn noch dies Jahr. Mit dem möchte ich abschließen. Mit unbeweglicher Miene steht der Besitzer da, entschlossen: Ausrotten, abbrechen. Kommt der Weingärtner vor den Besitzer mit seiner Fürbitte und sagt: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich ihn umgrabe und bedünge ihn. Wir haben eine Geschichte im Alten Testament, eine ganz erschütternde Geschichte, ein Bild von dem ausgestreckten Gerichtsarm Gottes, damals schon über sein Volk, das sich goldene Götter gemacht hat. Als der Mose auf dem Berge war, ach, wir wussten nicht, was dem Mann Mose widerfahren ist, wir brauchen ein sichtbares Gottesbild, und da haben sie sich ein Stierbild gemacht, das goldene Kalb. Dann kommt Mose und sieht den Götzendienst. Und da lässt Gott sagen durch den Mose: Mose, lass mich, dass ich dies Volk vernichte. Ich will dich, den Mose, zum großen Volke machen. Die Geschichte lesen wir in 2. Mose 32. Die können wir jetzt nicht lesen, sonst wird unser Beten stundenlang. Aber ihr könnt sie nachher lesen. 2. Mose 32. Da fällt der Mose in den ausgereckten Gerichtsarm Gottes und sagt, Herr, das darfst du nicht und das kannst du nicht. Du kannst doch vor den feindlichen Völkern dein Volk nicht so behandeln. Und wenn du das tust, Gott, dann will ich auch nicht mehr leben. Die Fürbitte, lass ihn, dies Jahr. So steht Christus mit seiner Fürbitte. Lass ihn noch. Darf ich ein wenig aufblenden? So ist Christus in seiner wartenden Liebe. Er wartet, solange du noch in der Gottesferne bist. Er wartet, solange du gleichgültig gehst. Er wartet auf Halbherzige und Träge, auf Selbstgerechte, die gar keinen Heiland brauchen. Er wartet, solange du drauf lossündigst. Er wartet, solange du noch nicht hören kannst. Er wartet nicht nur, sondern er bittet. So sagt uns die Heilige Schrift. Er hat dem Petrus gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er bittet für seine Jünger und für seine Gemeinde. Vater, ich bitte für die, die du mir gegeben hast. Er bittet für die Welt und seine Feinde. Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Jesus wartet und betet nicht nur, sondern der Herr gibt auch hinreichend Pflege. Fortgesetzte, vermehrte Gnadenzeit gibt der Herr. Haben wir noch nie gemerkt, wie der Herr uns nachgeht. Je älter das ich werde, umso mehr spüre ich des Herrn Pflege in meinem Leben. Herr, der umgräbt, der tiefer gräbt. Lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn umgrabe. Und deshalb geht's bei vielen Gotteskindern, dass ihr Leben vertieft wird, dass da umgegraben wird durch Leiden. Umgegraben durch Belastungen, durch Probleme, Pflugscharenarbeit, Gnadenarbeit. Tut Buße, das ist das Zentrum alles Glaubens. Leben muss vertieft werden. Und deshalb auch unsere stillen Tage hier. Unsere Bibeltage. Die Pflugschar der Buße muss den harten Herzensboden öffnen, umgraben. Sonst lauft aller Segen hinunter wie das Wasser am Marmor. Ich kenne solche Zeiten auch, wo das Wort nicht hineingegangen ist, aber untergelaufen. Es hat nicht gewirkt. Nicht depressiv werden und schwermütig werden. Das ist viel zu wenig. Sondern Buße tun, das heißt in die Gegenwart Gottes gehen. Mit dem Herrn reden über uns reden, wie wir stehen. Das heißt umgraben. Auch unsere Bibeltage wollen uns umgraben, bedingen unser Leben. Vielleicht sagt der Herr auch bei uns, lass ihn noch diese Woche mitmachen. Wir haben in der Reichsgottesgeschichte Beispiele von gesegneten Tagen der Buße. Er war im Alten Testament zu Mizpah. Das erzählt uns das Buch Samuel im 7. Kapitel. Da war eine Erweckung, wo das Volk vor Gott lag. Wir haben gesündigt. Und dann kam ein Segen über dieses Volk. Da war die Buße in Ninive. Als der Jona eine Tagereise nach Ninive kam, Buße verkündigte, und siehe da, der König von Ninive predigt auch Buße. Jona 3, Vers 5. Und er tat Buße. Ein herrlicher Bußtag war 1949 auf der Insel Nias. Ich erinnere mich noch an diesen Bericht. Da war ein Stamm auf der Insel Nias, dem war nicht beizukommen. Die haben gemottert und gestohlen und. Und mit einem Mal brach die Buße auf in diesem Stamm. Die taten Buße. Und da entstanden Christengemeinden. Und da wurde berichtet, sie brauchten keinen Richter mehr. Weil kein Unrecht mehr geschehen konnte auf der Insel, weil die sich bekehrt hatten. Da hat's Gericht kein Geschäft mehr gehabt. Wunderbar, was Buße wird. Freunde, spare doch nicht mit der Buße. Der Bußkampf Martin Luthers in der Klosterzelle, der brachte uns die Reformation. Das war ein anhaltender Bußkampf. Der Schlüssel der Erneuerung ist allein die Buße. Das große Hindernis des Gottessegens ist die Unbußfertigkeit. Deshalb auch in dieser Stunde dieses Thema. So wird aus dem Liebeslied Gottes ein Bußlied. Wenn man alles sich selber zuschreibt und seiner Gescheitheit und seiner Weisheit sich zuschreibt, geht es Enttäuschung. Enttäuschung. In diesen Worten drückt sich der ganze göttliche Schmerz aus. Da schrieb mir ein Pfarrer, der eine Evangelisation von mir wollte. Da schrieb er in großem Schmerz: In meiner Gemeinde gibt es keine Sünder. Wusste ich Bescheid. Da ist alles schuld, nur wir nicht. Die ist schuld und der ist schuld. Meine Verhältnisse sind schuld und die Zustände in unserer Gemeinde sind schuld und der und die ist schuld an allem. Demgegenüber betet ein Christ um Erweckung. Und da betet er: Aber Herr, fang bei mir an. Nicht fang bei dir, Andrea, fang bei mir an. Das ist der Anfang der Segenslinie. Und deshalb haben unsere Väter aus ihrer Erfahrung heraus gesagt: Alle geistliche Segnung beginnt mit Beugung. Wenn der Mensch sich beugt, wird er gesehen. Alle geistliche Segnung beginnt mit Beugung. Buße heißt sich prüfen in stiller Stunde. Buße heißt Hinwendung zu Christus, der Quelle aller Kraft und Gnade. Buße ist eine Tat des Willens. Tut Buße. Das tut Gott nicht. Das müssen wir tun. Deshalb Appell an unseren Willen, tut! Buße ist eine Tat des Willens. Buße heißt Ja sagen zu dem Werben des Heilens. So geht der Herr auch durch unsere Reihen. Er weiß, was jedes von uns braucht und erwartet und was es nötig hat. Bald mit Lieben, bald mit Leiden, kamst du, Herr, mein Gott, zu mir, nur das Herz zu bereiten, ganz sich zu ergeben dir. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Liebe. Gott hat uns unser Leben gegeben, dass wir Frucht bringen. Nicht, dass wir es hinbringen, unser Leben, oder zubringen, sondern dass wir Frucht bringen. Viel Frucht, eine Frucht, die bleibt. Wir wollen beten. Herr, so redet dein Wort zu uns. Dein wunderbares, väterliches Gotteswort. Als eine Ermahnung. Als ein Ziehen zum Vater hin. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgegeben hast. Dass du noch deine Hand auf jedes von uns gelegt hast. Wir danken dir gemeinsam und beten dich an. Lass diese Tage und Stunden hier Segenstage für uns werden. Zur Frucht des Geistes. Amen.
Würdet ihr nochmal lesen, im Vers aus dem Hebräerbrief.
Kapitel 6.
Und was ist Ihnen unklar? Ob das möglich ist, dass man mal bei Jesus war und wieder abgefallen ist?
Und zwar alle.
Und warum er nicht mehr zurück kann? Es ist unmöglich, das Wort unmöglich. Ja. Das hat mich auch erschreckt vorhin. Unmöglich. Ja, würdest du?
Ja, wenn man also das sich vergegenwärtigt, was hier aufgezählt ist, die so einmal erleuchtet sind. Was heißt das? Erleuchtet sind. Das heißt also, die Gott erkannt haben und sich selber erkannt haben. Erleuchtet. Wo den ganzen Gottesplan gesehen haben und verstanden haben und dann persönlich geschmeckt haben. Also nicht nur erleuchtet, sondern auch geschmeckt haben, die himmlische Gabe. Was ist die himmlische Gabe, die man schmecken kann? Das ist doch der Heilige Geist.
Die Gabe des Heiligen Geistes.
Ja. Ja? Ja? Mit allem, was der Heilige Geist gibt und schenkt. Und dann teilhaftig geworden sind dieses Heiligen Geistes, also in der Leitung des Heiligen Geistes stehen, die geschmeckt haben das gütige Wort Gottes, die Kräfte der zukünftigen Welt, also die ganze Hoffnung auf unser ewiges Erbe gehabt haben, die Hoffnung, dass wir ewig Miterben Jesu Christi sein werden. Das heißt, die ganze Herrlichkeit, alle diese Kräfte der zukünftigen Welt, wo die abhauen. Da gehört viel dazu. Dass man, wenn man das alles erlebt hat und erfahren hat, und dann abhält. Das heißt, bewusst von Gott weggeht. Ich will von Gott nichts mehr wissen. Alles. Dass die Erde verstopft.
Das ist ja die Stelle auch, die Jesus meint in Matthäus 12. Gell? Wenn er sagt, darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Aber die Lästerung wider den Heiligen Geist wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet wider den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet wider den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist etwas Unheimliches. Ja, aber auch ein Mensch, bestimmte Menschen. Gell? Ja, der, in der Bibelarbeit ist der Judas erwähnt worden, er fand nicht zurück. Fand nicht zurück. Und der Paulus spricht von Mitarbeitern. Bitte. Und dann. Auch Hebräerbrief. Aber er hat Kontakt gehabt mit Gott durch das Opfer, das er gebracht hat. Und er hat auch wieder Gott gehandelt. Da war auch schon der Heilige Geist im Werk im Alten Testament. Aber letztlich bleibt sein Geheimnis, glaube ich jedenfalls. Ich wollte nie wagen zu sagen von einem Menschen, er hat keinen Raum mehr für Buße. Du hast ja ein Beispiel erzählt von dem harten Herzen. Also wenn man das so erlebt und so in der Todneige, dann ist das, glaube ich, keinen Raum mehr für Buße. Bitte? Ja, aber ich kann
aber
mich selber rauslesen.
Nicht lesen aus der Hand Gottes.
Weil ich eine freie Entscheidung habe. Ja.
Der Herr hält niemand, der ihm Kind ist.
Ja.
Und einfach, dass jeder, der danach fragt,
Die Frage ist oft gestellt worden in Waldorf, Melkhaus. Ist fast jedes Mal im Fragekasten drin. Also du willst sagen, wer sich damit beschäftigt, gehört bestimmt nicht zu denen. Ja, ja, das hat ein Gottesmann irgendwie. Aber Dr. Paul Miller hat es gesagt, glaube ich auch. Wenn die Frage umtreibt, wer hat die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, der kann gewiss sein, dass er sie nicht begangen hat. Denn wer die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen begeht, der ist kalt. Der fragt nicht mehr danach. Nein. Der hat überhaupt, der hat das Wort Gottes keinen Zugang mehr. Ist das, was der Bruder Wetzlau angesprochen hat? Keinen Zugang mehr. Da erschrickt man oft, wenn man bestimmte Leute begegnet. Aber ich möchte immer noch nicht sagen, der hat die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Wie meine Frau vorhin gesagt hat, die haben eigentlich Hoffnung für jeden Menschen, solange er schnauft. Haben die eine Hoffnung. Mir. Ja. Denn ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Keine Frucht bringen. Aber bleiben. Ich habe nochmal eine Bibelarbeit gehört als Soldat, als Verwundeter von dem. Und da hat er das ausgelegt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Und da ist mir das so eindrücklich geworden. Das Bleiben ist wichtig. Nicht das Kommen allein. Ist auch wichtig. Aber jetzt das Bleiben. Und im Grund bleibt es auch ein Kampf bis zuletzt, weil es ja einen Gegenspieler Gottes gibt. Der alles versucht, uns wieder wegzukriegen. Wer nicht bei Jesus steht, der wird nicht angefochten in der Welt. Ich sage es euch. Braucht er der Teufel damit? Den hat er doch im Griff. Und deshalb sagte Paulus zu seinem Timotheus, der Kampf, der uns verordnet ist, hinein verordnet ist in unser Leben. Und der bleibt bis zuletzt. Ich glaube, Sie, dass der Karl Witzel mit seinen 84 Jahren und mit seiner langen Jesus-Nachfolge keine Anfechtungen mehr hat. Ich kann das so sagen, weil wir uns so gut kennen. Glauben Sie, dass der Karl Ramsayer keine mehr hat?
Ja. Aber da muss man noch was sagen, da bin ich der Christa dankbar für diese Frage, dass er die aufgeworfen hat. Es gibt Gemütsveranlagungen, die sehr zart empfindend sind und die dann behaupten, wenn sie in Anfechtung sind, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Und denen möchte ich sagen, das stimmt nicht. Denn da benutzt auch der Feind das Wort Gottes dazu und macht solche angefochtene Menschen dann verzweifelt und verzagt, dass sie in einem Loch hockt und nicht mehr rauskommt. Also das will der Herr nicht. Deshalb sage ich immer solche Leute, die bei mir in der Seelsorge sagen, die an die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, da kann ich bloß sagen, du bist da gelogen. Das stimmt nicht. Sondern da betone mir an dieser Hebräerstelle das Abfallen. So sie abfallen. Das heißt, absichtlich Gott kündigen und nichts mehr von ihm wollen und nichts mehr, nicht mehr beten, nichts mehr. Und die können nicht wieder erneuert werden durch was? Sind Gott weggeworfen? Sind sein Wort weggeworfen? Sind jede Möglichkeit weggeworfen? Wollen nicht mehr. Ist Abfall.
Bitte, wer hat sich gemeldet? hat auch Israel fallen lassen. Ja. Danke. Ich habe in meiner Gemeinde einen Mann getroffen. Ich sah ihn vor mir, wie er da geschafft hat in seinem Garten. Wir kamen ins Gespräch. Dann hat er gesagt, wissen Sie, ich war auch mal im Waldorf. Gangen Sie mal weg von dem Witzel und von den Schäfer. Und ja, es war so kalt. Und dieser Mann war nicht zu gewinnen. Nicht zu gewinnen. Da war etwas ganz zutreffend. Und da habe ich den Eindruck, als Menschenskind, fand keinen Raum mehr zur Buße. Also, und trotzdem wage ich da nicht zu sagen, es endgültig aus, gell? Weil er hat noch gelebt. Er lebt sogar jetzt noch. Ob dann nicht Gott auch einen Weg hat. Ob das die Sünde wieder des Heiligen, wieder den Heiligen Geist ist, aber wir haben den Eindruck dort gewonnen, ist die Frage. Aber da müssen wir sehr vorsichtig umgehen. Aber ich glaube, der Feind will uns in der Tat mit diesem Wort Jesu fangen. Sage, du hast die Sünde der Leiden, die Geist begangen. Und dann kommt man in die Verzweiflung rein. Das will der Herr nicht. Das will der Feind. Aber vielleicht sind noch weitere Fragen da. Bitte. Also wenn ich es recht sehe, hat Jesus seine allergrößte Anfechtung erlebt in dem Augenblick, wo er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das gibt es scheint auch in unserem Leben, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Und da sieht es dann aus, als hätte mich Gott ganz verlassen. Und da kann ich mitrechnen, er wird mich nie ganz verlassen. aber er lässt Anfechtungen zu. Anfechtung lehrt, wie man hört, aufs Wort merken. So ist mir es jedenfalls schon immer wieder gegangen. Ja, ich halte, der Saftladen ist offen. Da würden wir jetzt pausieren und ganz freiwillig auf 12 wieder einladen. Zum Mittagessen.